SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. 66 Menschen und ein Flugzeug vermisst. Von der Egypt Air-Maschine fehlt offiziell immer noch jede Spur. Aspirinhersteller Bayer möchte einen großen Brocken schlucken. US-Saatgutshersteller Monsanto. Geld verdienen über Klicks im Internet. Clickworking, eine Arbeitsform aus den USA, kommt in die Schweiz.
Mit dem Clickworking können Sie keine Familie durchbringen. Es gibt eine krasse Diskrepanz zwischen dem, was man damit verdienen kann und der Wertschöpfung, die man in der Schweiz erzielen muss, damit man einen akzeptablen Lebensstandard haben kann.
Sagt der Forscher für flexible Arbeitszeitmodelle in der Schweiz. Seine Studenten bezeichnen ihn als authentisch, seine Kritiker als klassenkämpferisch. Den Basler Soziologieprofessor Uli Mäder. Jetzt gibt er seine Professur auf, aber nicht seine Vision einer besseren Welt. Darüber spricht er im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Ein ägyptisches Passagierflugzeug wird seit den frühen Morgenstunden vermisst. Es befand sich auf dem Weg von Paris nach Kairo. Auslandredaktor Martin Durra fasst zusammen, was man weiß und was noch nicht.
Als die Maschine der Egypt Airlines vom Radar verschwand, befand sie sich bereits in ägyptischem Luftraum und war noch knapp 300 Kilometer von ihrem Ziel entfernt. Den letzten Funkspruch aus dem Cockpit der Airbus A320 hatte ein griechischer Fluglotse empfangen. Das war kurz bevor das Radarsignal verschwand. Die Piloten meldeten keine Probleme oder Unregelmäßigkeiten an Bord. Bei Tagesanbruch begann eine Suchaktion. Seither sind griechische und ägyptische Schiffe und Flugzeuge unterwegs und halten Ausschau nach allfälligen Trümmerteilen. Bisher erfolglos. Nach menschlichem Ermessen muss man von einem Absturz ausgehen, da weder eine Entführung noch eine Notlandung gemeldet wurden. Die Behörden in Kairo wollen aber über die Gründe des Unfalls nichts sagen, solange keine Spuren der Maschine gefunden worden sind.
Martin Durra. Die weiteren Meldungen des Mittags hat nun Maybrit Horlacher.
Im ersten Quartal des Jahres waren in der Schweiz mehr Personen erwerbslos als noch vor einem Jahr. Laut Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO lag die Quote bei 5,1%. Im Vorjahresquartal lag sie noch bei 4,4%. Betroffen waren vor allem Ausländer mit Wohnsitz in der Schweiz, aber auch bei Schweizer Staatsangehörigen stieg die Zahl der Erwerbslosen. Auch mehr 15- bis 24-Jährige waren erwerbslos. So stieg die Jugenderwerbslosigkeit im ersten Quartal in der Schweiz auf 8,3%. In der ILO-Statistik sind auch Ausgesteuerte erfasst. Die Arbeitslosenquote ist damit höher als jene des SECO. Neben der Erwerbslosigkeit nahm im ersten Quartal aber auch die Zahl der Erwerbstätigen zu, um 1,3% gegenüber dem Vorjahr, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Vor allem die Zahl der Grenzgänger stieg demnach an. In der Schweiz soll weiterhin mit der 1'000-Franken-Note bezahlt werden können. Das schreibt der Bundesrat auf eine Anfrage aus der SP. Die Europäische Zentralbank hat vor kurzem beschlossen, die 500-Euro-Banknote abzuschaffen. Sie will damit Geldwäscherei und Terrorfinanzierung einschränken. Für den Bundesrat gibt es aber keinen Hinweis darauf, dass Banknoten mit einem hohen Wert ein besonderes Risiko darstellten. Zudem habe der Schweizer Franken weltweit nicht annähernd dieselbe Bedeutung wie der Euro. Die Bundesanwaltschaft kann Vorwürfe eines früheren Angestellten gegen Serge Gaillard, den Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung, abklären. Das Justiz- und Polizeidepartement hat die Bundesanwaltschaft dazu ermächtigt, wie es in einer Mitteilung schreibt. Ein früherer Angestellter der Zentralen Ausgleichsstelle der AHV hatte Gaillard angezeigt. Er wirft ihm vor, falsche Anschuldigungen gemacht zu haben. Gaillard weist den Vorwurf zurück. Das Justiz- und Polizeidepartement betont, der Entscheid sage nichts über Schuld oder Unschuld von Gaillard aus. Der deutsche Chemiekonzern Bayer will den US-Saatgutproduzenten Monsanto übernehmen und hat dazu eine Offerte übergeben. Details zur Offerte von Bayer wurden nicht genannt. Monsanto ist an der Börse zurzeit 42 Milliarden Dollar wert. Monsanto selbst wollte vor einem Jahr den Schweizer Konzern Syngenta kaufen, ist mit seinem Angebot aber gescheitert. Die Landwirtschaftsgruppe Fenaco hat letztes Jahr ihren Gewinn im Vergleich zum Vorjahr gesteigert, um fast 40 Millionen Franken, wie die Bauerngenossenschaft mitteilt. Der Umsatz von Fenaco sank im vergangenen Jahr um 4% auf noch rund 6 Milliarden Franken. Zum Unternehmen gehören unter anderem die Detailhändler Volk und Landi sowie der Getränkehersteller Ramsayer. Mehr als 1 Million Menschen haben die Baustelle am Gotthard besichtigt, seit die Bauarbeiten am Eisenbahntunnel vor 20 Jahren begonnen haben. Wie Alptransit mitteilt, hätten neben Schweizer Besuchern auch Gäste aus mehr als 100 Ländern die Baustelle besichtigt. Mit der Eröffnung des Basistunnels endet nun dieses Kapitel am Gotthard. Die Infozentren würden etappenweise geschlossen. Im Generi-Basistunnel sind Besuche allerdings noch bis ins Jahr 2020 möglich. Auf Autobahnen in Baden-Württemberg sollen Tempolimits eingeführt werden, weil viele Schweizer dort ihre schnellen Autos ausfahren würden. Das sagt der Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Herrmann von den Grünen. Es sei auffällig, wie viele Schweizer auf den Autobahnen unterwegs seien, sagte Herrmann deutschen Zeitungen. Es gäbe aber auch viele deutsche Raser. Betroffen wären Abschnitte der Autobahn A81 Singen-Stuttgart sowie der A96 ab Lindau Richtung München. Die Opposition wirft dem Verkehrsminister vor, durch die Hintertür ein generelles Tempolimit auf Autobahnen einführen zu wollen. Das Wetter. Heute ist es im Osten bewölkt und häufig nass. Schnee fällt ab etwa 1500 Metern. Im Westen fällt von Zeit zu Zeit Regen, zwischendurch scheint aber auch die Sonne. Die Temperaturen erreichen beidseits der Alpen 15 Grad. Morgen scheint häufig die Sonne bei 18 bis 22 Grad.
Wann rechtfertigt das Ziel die Mittel? Die neu entflammte Debatte über weitergehende DNA-Tests nach dem Mord von Rupperswil. Bayer mit Appetit auf Monsanto. Die Aktienkurse des gejagten Unternehmens steigen, die des anderen fallen. Wir erklären. Der schnelle Weg durch die Alpen, durch den Gotthardtunnel, ist eine große Chance für den Hafen von Genua.
La possibilità di un facile attraversamento delle Alpi è per noi una grande opportunità.
Containerschiffe aus aller Welt sollen im Süden ihre Fracht löschen statt im Norden. Doch es gibt einen Haken. Der Täter von Rupperswil ist gefasst. Doch wäre das auch noch schneller möglich gewesen? Denn die DNA des Täters lag vor. Die Polizei hätte auch die Augen- und Haarfarbe des Täters wissen können. Doch das Gesetz verbietet es, ein derart detailliertes DNA-Profil zu erstellen. Das dürfe nicht sein, fordert nun der Lebenspartner der ermordeten Mutter in einem Brief an Justizministerin Simonetta Sommaruga. Das hat die Rundschau von Fernsehen SRF gestern publik gemacht. Das Ansinnen, ein detaillierteres DNA-Profil zu erstellen, ist politisch umstritten. Gaudenz Wacker.
Ermittler dürfen heute auf DNA-Analysen zurückgreifen, um einen Täter zu finden. Sie gleichen DNA-Spuren vom Tatort ab mit der DNA von Verdächtigen. Damit aber können die Ermittler längst nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen, die DNA-Analysen böten. Verboten ist etwa die Auswertung von kodierenden Abschnitten der DNA. Diese sagen zum Beispiel etwas aus über die Haarfarbe oder auch
die Augen- und Hautfarbe, man kann das Alter evaluieren oder man kann den Unterschied zwischen Frau und Mann evaluieren,
sagt FDP-Nationalrat Albert Vitali. Er fordert in einem Vorstoss, dass Ermittler DNA genau so auswerten dürfen, dass ihnen die DNA Hinweise auf Haar- oder Hautfarbe gibt. Die Polizei könnte so den Täterkreis einengen, also beispielsweise gezielt nach einem weißen Mann mit braunen Augen und dunklem Haar suchen. Vitali bringt damit einen Vorschlag auf den Tisch, den der Bundesrat schon vor 16 Jahren machte. Damals aber wehrte sich das Parlament noch dagegen. Doch diesmal scheint die Politik dem Anliegen wohlgesonnener als auch schon. Der Nationalrat hat den Vorstoß von Albert Vitali in der letzten Session jedenfalls diskussionslos überwiesen. Vitali freut sich.
Von mir aus ist der Grundsatz sehr, sehr wichtig, dass der Datenschutz nicht vor dem Täterschutz kommt.
Doch gerade Datenschützer setzen Fragezeichen hinter die Auswertung solcher kodierender DNA-Abschnitte. Der Datenschutzbeauftragte des Kantons Basel-Stadt, etwa Beat Rudin, sagt, es sei nicht gut, solche Diskussionen direkt nach aufwühlenden Taten wie dem Mordfall von Rupperswil zu führen.
Hier ist nicht Reflex gefragt, Reflex der Politik, sondern hier ist Reflexion gefragt.
Und wer sich das genauer überlege, komme zum Schluss, auch die Analysen von kodierenden DNA-Abschnitten bergen Unsicherheiten. Erstens sagten sie nur wahrscheinlich, aber nicht ganz sicher etwas aus. Und zweitens:
Diese Merkmale kann man im tatsächlichen Leben auch verändern. Ich kann zum Beispiel meine blonden Haare dunkel färben oder ich kann mit Linsen meine Augenfarbe ändern.
Zwei Unsicherheiten aufs Mal aus Sicht des Datenschützers, sodass sich die Frage stellt, bringt dieses zusätzliche Ermittlungsinstrument auch wirklich etwas? Hier setzt der grüne Nationalrat Balthasar Glättli an. Er befürchtet, dass der Staat eine Datenbank anlegt mit biologischen Eigenschaften von Menschen. Und er warnt vor einer weiteren Gefahr. Sucht die Polizei zum Beispiel einen Mann mit blauen Augen,
dann sind nachher automatisch alle Leute, die blaue Augen haben, verdächtig. Das heißt, man muss dann als Blauäugiger beweisen, dass man nicht schuldig ist und nicht mehr der Staat, wie das üblich ist, beweisen, dass jemand schuldig ist.
Wie weit sollen die Möglichkeiten von Ermittlern bei DNA-Analysen gehen? Die Frage bleibt auf dem Tapet. Als nächstes befasst sich die zuständige Kommission des Ständerats mit der Frage. Ohnehin muss der Bundesrat einen Bericht zum Thema DNA-Profile abliefern. Darin soll es um die Frage gehen, ab wann ein DNA-Profil gelöscht werden muss. Der Präsident der Rechtskommission erhofft sich darin auch Antworten auf die Frage, was bringt die Auswertung kodierender DNA-Abschnitte und welche Gefahren birgt diese Methode.
Er war beharrlich, gab nicht auf. Der amerikanische Pestizid- und Saatgutkonzern Monsanto versuchte mehrmals, die Schweizer Rivalin Syngenta zu übernehmen. Doch Monsanto blitzte ab. Jetzt sind die Jäger selbst zu Gejagten geworden. Der deutsche Pharma- und Chemiekonzern Bayer hat ein Übernahmeangebot gemacht. Wie es dazu kam, weiß Maren Peters.
Er gilt als Bösewicht aus dem Mittleren Westen. Monsanto, vor mehr als einem Jahrhundert als normaler Chemiekonzern in St. Louis gegründet, verkauft heute so viel genverändertes Saatgut wie kein anderer Konzern der Welt. In den USA kommen heute 90% aller Sojabohnen und 80% aller Maiskolben aus dem Hause Monsanto. Allerdings wohl auch dank eines aggressiven Geschäftsmodells, das Bauern an die Kette legt. All das macht Monsanto für viele zum Hassobjekt. Dass auch das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat aus dem Hause Monsanto kommt, macht es nicht besser. Für viele passte es daher ins Bild, dass der mächtige US-Konzern Jagd auf die kleinere Syngenta machte. Dass Monsanto nun selbst Objekt der Begierde geworden ist, überrascht, allerdings nur auf den ersten Blick. Denn Monsanto macht gerade, wie seine Konkurrenten auch, eine Durststrecke durch. Als Folge der weltweiten Wirtschaftsflaute sind auch die Preise für landwirtschaftliche Produkte eingebrochen. Die Turbulenzen in Schwellenländern wie Brasilien haben Spuren hinterlassen. Kommt hinzu, bei Monsantos Pflanzenschutzmittel Roundup gibt es zunehmend Probleme mit Resistenzen. Starke Ersatzprodukte sind nicht in Sicht. Monsantos weit verbreitetes, aber auch viel kopiertes Pflanzenschutzmittel Glyphosat steht zudem im Verdacht, Krebs zu erregen, weshalb der Verlust der Zulassung droht. Kurzum, die Geschäfte laufen derzeit nicht rund. Monsanto musste die Gewinnprognose für dieses Jahr vor kurzem kappen. Der Aktienkurs steht unter Druck. Die Suche nach neuen Wachstumsfeldern war der Grund, warum Monsanto im letzten Jahr die Fühler nach Syngenta ausgestreckt hat. Sie ist auch der Grund, warum sich jetzt der Pharma- und Chemiekonzern Bayer an Monsanto heranpirscht. Der Aspirinproduzent will damit sein Agrarchemiegeschäft aufpolieren. Für viele Branchenbeobachter kommt der Übernahmeversuch daher nicht überraschend, zumal die Branche ohnehin im Fusionsfieber steckt. Syngenta verschmilzt mit ChemChina, DuPont tut sich mit Dow Chemical zusammen, daraus dürfte sogar ein neuer Weltmarktführer entstehen. Die großen Unternehmen versuchen, sich damit besser zu positionieren, um erstens besser durch die derzeitige Flaute zu kommen, um sich aber auch schon wieder fit zu machen für den nächsten Aufschwung. Wer nicht selber frisst, der wird gefressen, ob Bösewicht oder nicht.
Die App auf dem Smartphone öffnen oder sich über den Computer einloggen und dann eine Arbeit erledigen. Immer mehr Menschen verdienen so ihr tägliches Brot. Vor allem in den USA arbeiten inzwischen viele auf diese Weise als sogenannte Click- oder Gig-Worker und erledigen zum Beispiel Liefer- oder Taxidienste, und zwar auf Abruf übers Internet. Wer auf diese Art arbeitet, ist allerdings oft schlecht bezahlt und hat keinen Schutz durch Sozialversicherungen. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden.
Scott Coker wartet auf den Durchbruch. Immer noch. Der rund 50-jährige US-Amerikaner sitzt in einem Café in San Francisco, wo er lebt.
I'm an actor. Ultimately, that's my dream job. And anyone who's ever done that will tell you it's not steady work unless you get lucky.
Ich bin Schauspieler, das ist mein Traum. Aber die Schauspielerei bietet keine durchgehende Anstellung, außer man hat großes Glück. Coker kriegt oft Nebenrollen, neulich als Waffenverkäufer in einem Independent-Film, letztes Jahr im Hollywood-Erdbebendrama San Andreas als fliehender Mann auf einer Brücke. Um finanziell über die Runden zu kommen, fährt er für Taxidienste wie Uber sowie für Mahlzeitenlieferdienste.
I have a lot of gaps in my schedule between acting gigs, so I find that gig work is ideal for that because I'm not committed to any kind of schedule.
Ich habe viele Lücken zwischen den Schauspieleinsätzen, deshalb ist Gig Work ideal. Ich logge mich ein, wenn ich Geld brauche, und anschließend logge ich mich wieder aus. Gig heißt Auftritt und stammt aus der Unterhaltungswelt. Gigworker leben von Auftrag zu Auftrag, so wie Scott Coker. Mit dem Internet verbreitet sich diese Art von Arbeit stark. Mit seinen Fahrten verdient Coker rund $2,000 pro Monat, etwas mehr als die Hälfte seiner Lebenskosten. Was er pro Fahrt erhält, variiert und die Firmen bestimmen die Preise. Das hat Auswirkungen.
Just the other day I was driving somebody and we went across town and it wasn't a very long trip, but the grand total was only $5 and I thought, wow, that's pretty cheap.
Neulich fuhr ich quer durch die Stadt und danach sah ich, dass das nur $5 kostete. Das ist wenig. Doch das sei eben der Preis, den er für die flexible Arbeit zahle, meint er schulterzuckend. Andere Fahrer wehren sich. Sie haben gegen Uber geklagt und gesagt, sie seien nicht selbstständig, sondern wie Angestellte, weil sie von der Firma und ihrer Preissetzungsmacht abhängig seien. Damit hätten sie Anrecht auf Pensionskassenbeiträge, Ferien- und Krankenversicherung. Die Klage gefährdete das Geschäftsmodell des Fahrdienstleisters, das auf Billigarbeit beruht. Uber hat den Gerichtsfall mit einem Vergleich aus der Welt geschafft. In Kalifornien versuchten die Gewerkschaften, ein Gesetz in den Kongress zu bringen, das diesen Arbeitern erlauben würde, sich zu organisieren. Doch es wurde nach massivem Widerstand der Wirtschaftslobby zurückgezogen. Das sei richtig, findet Enrico Moretti, Professor für Arbeitsökonomie an der Universität Berkeley.
I think they're generally misguided. I think the whole point of the gig economy is flexibility and work on demand.
Diese Industrie basiert auf Flexibilität und Arbeit auf Abruf. Daraus fixe Stellen zu machen, würde den Firmen schaden und auch den Angestellten.
Detrimental in the long run. Certainly for the companies, but I suspect also for the workers.
Diese neuen Stellen könnten wieder verschwinden, warnt er. Die Firmen seien nicht schuld an der Ausbreitung der Niedriglohnarbeit. Es gebe auf dem Arbeitsmarkt zu viele schlecht ausgebildete Arbeitnehmende, erklärt Moretti. Er rät, abwarten und schauen, wie schnell sich die Gig-Economy ausbreitet. Mit der Zeit müsse man aber nach Wegen suchen, die Gig-Worker bei den Sozialversicherungen anzumelden. Für Scott Coker wäre dies tatsächlich eine Erleichterung. Seit mehr als 2 Jahrzehnten hangelt sich der 50-Jährige von Auftrag zu Auftrag.
I'm a little bit panicked, to be quite honest, about what the future will bring. Because I have no pension and I have no plan for old age. So.
Ich gerate etwas in Panik, wenn ich an die Zukunft denke. Ich habe keine Pension und keinen Plan fürs Alter. Ihm bleibt nur noch die Hoffnung, doch noch einen richtig fetten Gig als Schauspieler zu landen.
Priscilla Imboden über die neue flexible Arbeitswelt in den USA und Clickworker bei uns. Hauptautor einer Studie zu diesem Thema ist Jens Meissner, Professor für Betriebsökonomie an der Hochschule Luzern. Deshalb fragte ich ihn, wie viele Clickworkers gibt es denn in der Schweiz?
Ja, die Situation lässt sich in der Schweiz relativ schlecht einschätzen, weil man eigentlich keine Erhebungsmethoden hat, um das genau festzustellen. Das ist ein zentrales Problem, weil wenn man eigentlich die Folgen von solcher Art von Arbeit messen möchte, dann muss man auch irgendeine Möglichkeit haben, das zu erfassen.
Haben Sie denn eine konkrete Vorstellung, welche Rolle die Clickworkers heutzutage für den Schweizer Arbeitsmarkt spielen?
In der Realität ist es eine marginale Rolle, in der öffentlichen Wahrnehmung und in der medialen Wahrnehmung ist es eine große Rolle. Faktisch spielen Clickworking-Verhältnisse überhaupt keine Rolle zur Rumpfbeschäftigung in der Schweiz. Aber man muss natürlich sagen, gerade in jetzt, wo Digitalisierung an allen Ecken und Enden thematisiert wird, ist es ein großes Schreckgespenst, ne? Dass man befürchtet, durch solche Formen der virtuellen Arbeit, die weniger sozialen Schutz haben, weniger soziale Sicherheit, dass man dadurch ersetzt wird. Das ist aber nicht der Fall.
Sondern?
Also das Drohpotenzial gibt es schon und es gibt auch Verschiebungen in den Arbeitskräfteverhältnissen, aber mehr hin zum Dienstleistungssektor. Wir haben bestimmt auch Bewegungen, die wir dahin sehen können, dass es also befristete Arbeitsverhältnisse gibt. Aber das sind keine signifikanten Bewegungen, wo man jetzt sagen könnte, der gesamte Schweizer Arbeitsmarkt ist in Gefahr.
Es ist ganz sicher so, dass es Arbeiten sind, die ganz viel Flexibilität erfordern. Es ist Arbeit auf Abruf und meistens ist es ja Niedriglohnarbeit. Haben Sie da eine Vorstellung, in welchen Höhen sich diese Arbeiten bewegen, welchen Stundenlohn diese Leute haben?
Nein, den habe ich nicht, aber das steht eigentlich außer Frage. Also mit dem Clickworking können Sie keine Familie durchbringen. Es gibt eine krasse Diskrepanz zwischen dem, was man damit verdienen kann und der Wertschöpfung, die man in der Schweiz erzielen muss, damit man einen guten Lebensstandard und einen akzeptablen Lebensstandard haben kann. Also das sind wirklich vom Design her Tätigkeiten, die auf Zuverdienst ausgelegt ist oder auf Offshoring, also dass die Arbeit von woanders erledigt wird, wo man niedrigere Lebenshaltungskosten hat. Ich weiß von den USA, dass ein Clickworker irgendwie dann auf einen Stundensatz von 1,50 Dollar, 1,80 Dollar oder irgendwas in der Richtung kommt, aber das weiß ich nicht genau. Also es ist aber weit unter dem, was gesellschaftlich als eine solide Beschäftigungsbeziehung angesehen werden kann.
Sie haben gesagt, im Moment sind diese Arbeiter nicht wirklich geschützt. Gewerkschaftlich, gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, diese Menschen in der Schweiz in irgendeiner Form einem gewerkschaftlichen Schutz zu unterstellen?
Naja, es gibt eine Möglichkeit. Also wir haben natürlich das rechtliche Problem, ne? Sie sagen eben auch ganz rechtliche Arbeit auf Abruf. Aber das eigentlich nur Arbeit auf Abruf unterstellt ja auch ein mehr oder weniger festes Arbeitsverhältnis. Hier ist die große Grauzone. Sind das jetzt einzelne Aufträge? Sind das auch Auftragsverhältnisse oder ist das wirklich ein Beschäftigungsverhältnis? Wenn es in Richtung Beschäftigungsverhältnis ginge, dann müsste man dann einen geregelten Sozialversicherungsschutz auf den Weg bringen. Das ist bislang nicht so. Wenn das aber so wäre, dann müsste man die Plattformbetreiber in den Blick nehmen, also diejenigen, die diese Arbeit vermitteln. Das ist dann ein Problem, wenn diese Plattformbetreiber im Ausland sitzen, weil man dann nicht unbedingt einen guten Zugriff auf die hat und auch keine Kontrollmöglichkeiten. Das entzieht sich denen dann sehr stark. Wenn die Plattformbetreiber in der Schweiz sitzen, dann hat man da schon bessere Möglichkeiten.
Für Sie, der die Thematik untersucht, flexible Arbeitsmodelle, ist jetzt das Clickworking eine gute Variante oder eher eine, die zu vermeiden wäre?
Nein, also ich glaube, so kann man es nicht sagen, also nicht positiv oder schlecht, sondern es bereichert den Strauß an Arbeitsformen, derer man sich bedienen kann und bedienen muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Allerdings, jede neue Form hat Vor- und Nachteile, diese absolute Flexibilität mag der Vorteil sein. Nachteile sind dann eben dieser geringere Versicherungsschutz oder der gefährdete Versicherungsschutz und auch die Leute, die das machen, haben natürlich keinen sozialen Zusammenhalt. Also ein Betriebssport wird es bei einem Clickwork nicht geben. Das ist so ein bisschen ein Nachteil, aber diese Vor- und Nachteile sind eigentlich bei jeder Arbeitsform abzuwägen und dann der richtige Mix für die entsprechende Firma zu finden.
Anders gefragt, wenn Ihre Kinder erwachsen sind und Sie sagen, Vater, findest du das gut, soll ich das machen, dann sagen Sie den Kindern?
Mach es bloß nicht.
Sagt Jens Meissner, Professor für Betriebsökonomie an der Hochschule Luzern. SRF Verkehrsinfo von 12.53 Uhr. Achtung, Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn in der Westschweiz. Auf der A12 Wöwe-Freiburg zwischen Matron und Freiburg Süd. In beiden Richtungen weiterhin Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn. Und wie ich jetzt höre, ist es offenbar eine Entwarnung, also keine Gefahr mehr. Der Gotthard-Basistunnel, die neue schnelle Verbindung von Norden und Süden. Ein Grund zum Feiern, eigentlich auch für die norditalienischen Häfen wie Genua. Von dort könnten Waren jetzt schneller, günstiger, umweltfreundlicher in die Schweiz und bis nach Süddeutschland geliefert werden. Doch es gibt ein großes Aber. Es fehlt ein leistungsfähiger Eisenbahntunnel durch den Apennin, den Gebirgszug zwischen der Mittelmeerküste und der Poebene. Einige italienische Unternehmer versuchen trotzdem, den Anschluss nicht zu verpassen. Die Reportage von Franco Battel.
Eine Staubwolke und ein Bagger. In Vado Ligure, einem Industriestädtchen bei Savona, westlich von Genua, wird Sand ins Meer gekippt und gebaut. Es entsteht ein neuer Hafen. Bis in 2 Jahren sollen hier die weltweit größten Containerschiffe anlegen. Carlo Merli wird diesen Hafen leiten. Für sein Projekt sei der Gotthard-Basistunnel von größter Bedeutung.
La possibilità di un facile attraversamento delle Alpi è per noi una grande opportunità.
Der einfache Übergang über die Alpen ist eine große Chance, sagt Merli und hofft, dass Schiffe aus Asien, die Europa durch den Suezkanal und das Mittelmeer erreichen, künftig hier anlegen werden. Heute fahren die meisten an Italien vorbei, umrunden Spanien und Frankreich, um erst Tage später einen nordeuropäischen Hafen anzulaufen. Grund für diesen Umweg zwischen Genua und Mitteleuropa liegen 2 Hindernisse. Die Alpen und der Apennin. Die Alpen sind mit dem neuen Gotthardtunnel nun kein Hindernis mehr, wohl aber der Apennin. Dort wird zwar an einem neuen Durchstich gebohrt, doch das dauert bis mindestens 2021.
Non possiamo attendere il famoso terzo valico prima di essere competitivi.
So lange können wir nicht warten, sagt Merli ungeduldig und steigt ins Auto. Er will etwas zeigen, nämlich wie er es mit der bestehenden Infrastruktur versuchen will.
Mi fermo un attimo qui per mostrarvi. Ecco.
Merli hält an. Schauen Sie, das ist unser Anschlussgleis.
È il binario di collegamento che porta alla stazione di Vado, controllata dall'autorità portuale.
Dieses Gleis führt direkt in den Bahnhof von Vado Ligure. So sollen Container direkt vom Schiff auf die Schiene kommen, effizient und umweltfreundlich sei das. Merli will Mitteleuropa also über die bestehende, schon vor über 100 Jahren gebaute Bahnlinie erreichen. Weil die Steigung über den Apennin aber beträchtlich ist, muss er sich auf leichte, kurze und somit teure Güterzüge beschränken. Drüben in der Po-Ebene sollen sie zu langen Zügen zusammengesetzt und durch den Gotthard Richtung Norden weitergeschickt werden. Merli will so den großen Nordseehäfen Konkurrenz machen. Es ist ein Paradox. Ein großer Teil der Waren, die für Norditalien bestimmt sind, werden nicht über die nahen Häfen Genuas, sondern über die weit entfernten Nordseehäfen angeliefert, meist auf der Straße. Ein ökologischer Unsinn. Doch nun öffnet der Gotthard neue Möglichkeiten, sagt Giuseppe Danesi. Er leitet den Hafen in Genua Voltri, den größten der Region.
Questa è un'opera fondamentale per l'Europa, perché permette il collegamento nord-sud.
Ein fundamentales Werk für Europa sei dieser Tunnel. Er öffne die Tür nach Norden. Sein Hafen sei gerüstet.
4 gru. Che sono arrivate un mese fa, che stiamo per implementare, per far funzionare fra pochissimo.
4 neue Hafenkräne sind eben erst geliefert worden, sagt Danesi. Alle Häfen Liguriens seien gut vorbereitet, nicht aber die italienische Bahn. Gravierend sei das, denn so könnte der neue Gotthard-Tunnel sogar kontraproduktiv sein.
Questo potrebbe dare un grande vantaggio ai porti nel nord e togliere qualche possibilità ai porti italiani.
Der neue Gotthardtunnel könnte den Häfen des Nordens helfen, jenen Italiens aber schaden. Konkret, die deutlich längere Verbindung von Rotterdam oder Antwerpen nach Italien könnte durch den neuen Gotthardtunnel schneller, billiger, attraktiver werden. Das Nachsehen hätten die zwar viel näheren, aber nur beschränkt zugänglichen Häfen von Genua. Die veraltete italienische Bahninfrastruktur erschwert in Genua den umweltfreundlichen Verlad vom Schiff direkt auf die Schiene.
L'incidenza della ferrovia sul traffico gomma non è aumentata, è rimasto stabile al 18-20%.
Nur 18-20% der hier verladenen Güter kommen oder gehen mit der Bahn. Der große Rest, bilanziert der Hafendirektor, geht auf die Straße. Doch der Gotthard-Basistunnel wurde für die Bahn gebaut, absichtlich. Mit anderen Worten, die Verbindung zum nächstgelegenen Meereshafen der Schweiz bleibt noch über Jahre hinweg hürdenreich.
Die Reportage von Franco Battel. Mehr zum Gotthard-Basistunnel und seinen Auswirkungen auf Italien hören Sie in der Sendung «International» übermorgen Samstag um 9 auf SRF 2 Kultur und am Sonntag um 6:30 auf SRF 1. Gleich 1 im 1. und 4. ist es Zeit fürs Tagesgespräch mit dem Basler Soziologieprofessor Ueli Mäder, der gestern seine letzte Vorlesung gehalten hat. Heute wollen wir hier seine Vision einer besseren Welt hören. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags, und die bringt uns Maybrit Horlacher.
Das vermisste Flugzeug der Egypt Air ist offenbar in der Ägäis abgestürzt. Frankreichs Präsident François Hollande sagte, solange man nicht mehr wisse, könne nichts ausgeschlossen werden. Vom Flugzeug fällt nach wie vor jede Spur. An Bord des Fluges Paris-Kairo waren 66 Personen. Im ersten Quartal des Jahres waren in der Schweiz mehr Personen erwerbslos als noch vor einem Jahr. Gemäss Berechnung nach internationalen Normen lag die Quote bei 5,1% gegenüber 4,4% im Vorjahresquartal, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. In der Türkei soll der bisherige Verkehrsminister Binali Yildirim Ministerpräsident werden. Er wurde vom AKP-Vorstand nominiert. Binali gilt als Gefolgsmann von Staatspräsident Erdogan und dürfte am Sonntag auch als AKP-Parteichef bestätigt werden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.